Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Es war einer der strengsten Winter seit Jahrzehnten. Im Winter 2005, 2006, da hat ganz Mitteleuropa unglaubliche Schneemassen erlebt. Und vielen von euch ist sicher die Katastrophe in Bad Reichenhall ein Begriff. Da ist so viel Schnee auf diese Eissporthalle gefallen, dass die bekannte Halle in Bad Reichenhall dann einfach unter der Schneelast zusammengebrochen ist. Und das war bei weitem nicht das einzige Gebäude, das die Schneelast dann einfach nicht mehr tragen konnte. Aber egal wie hart ein Winter ist, irgendwann kommt dann die Sonne. Und wir schreiben mittlerweile April 2006. Frühling. Der Schnee schmilzt. Das eiskalte Schmelzwasser, das läuft in die Flüsse. In Deutschland, in Tschechien, in der Slowakei und natürlich auch in Österreich. Und so steigen die Wasserstände. Und wie die Gebäude im Winter die Schneemassen nicht mehr tragen konnten, geben jetzt im Frühling die Flüsse nach. Und ein Hochwasser bahnt sich an. 20 Jahre später wissen wir, es ist das historische Thaya-Mach-Hochwasser. Und diese Blaulichthelden-Podcast-Folge, die ist ein History-Special. Damit Servus, Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marcel Kilic und ich bin heute in Gensandorf zu Gast in Niederösterreich. Bei mir ist Ehrenoberbrandrat Georg Schicker, damals ganz frisch Bezirksfeuerwehrkommandant hier in Gensandorf und auch heute noch aktives Feuerwehrmitglied in deiner Heimatfeuerwehr, Georg, Freiwillige Feuerwehr Macheck. Georg, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und auch bei uns ist Robert Meißl, der Bürgermeister der Marktgemeinde Angern an der Mach, immer noch. Und Robert, seit 2011 bist du Obmann des Wasserverbandes für den Mach-Thaya-Hochwasserschutzdamm in der Region Angern-Bernhardstal. Also wir sprechen dann gemeinsam auch über die Veränderungen bei euch in der Region. Robert, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Freut mich für die Einladung. Danke.
Sehr, sehr gerne. Stellen wir mal unsere Uhren zurück auf den 1. April 2006, ein Samstag, 18.30 Uhr. Da ruft der Bezirkshauptmann die Katastrophe aus und das für eine ganze Region von Hohenau bis Angern, alles Katastrophengebiet. Zu diesem Zeitpunkt, da sind schon 240 Feuerwehrleute im Einsatz, 20.000 Sandsäcke sind zu diesem Zeitpunkt schon gefüllt. Und zwei Tage später am Montag, 3. April 2006 um 3.30 Uhr, ganz zeitig in der Früh, da bricht der Damm bei Jedenspeigen. Wie habt ihr diese frühen Morgenstunden in Erinnerung?
Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir sind am Sonntag, da haben wir einen Robert in Angern getroffen mit dem Bezirkshauptmann, damals mit dem Dr. Gruber, die ganze Donau hinaufgefahren, da war der Schlögl mit von der Via Donau, wo wir über Prognosen, über Wasserstände gesprochen haben, wo wir noch ein bisschen aufhöhen müssen. Und ich weiß noch, dort, wo der Damm gebrochen ist, dort sind wir dann so um 17 Uhr gestanden und haben noch fest diskutiert. Ich habe dann den Dr. Gruber heimgeführt um 19 Uhr in der Überzeugung, dass alles super klappt und habe nur in Gensandorf dann bei meinem Bezirksführungsstab vorbeigeschaut und habe gesagt, du, ich war heute den ganzen Tag unterwegs, ich fahre mir heim, hau mich nieder. War dann so um 10 Uhr zu Hause und um 13:30 ruft mein Chef des Stabes an und sagt, du Georg, in Jedenspeigen, da ist der Feuerwehrkommandant, du schaut es nicht gut aus, solltest nochmal hinauffahren. Ich weiß noch ganz genau, wir haben uns dann bei der Kläranlage in Jedenspeigen getroffen, sind dann noch über den Damm gegangen, da ist schon knöchelhoch das Wasser drüber geschossen, habe gesagt, so, alle weg, alarmieren wir einen Abschnitt und wir müssen Dürnkot evakuieren. Und ich weiß noch ganz genau, die Jedenspeiger vorne, bin dort allein gestanden. Und dann haben wir in der ganzen Umgebung die Sirenen begonnen zu heulen in der Nacht. Und dann ist der Damm gebrochen. Das war ein Wahnsinnsgeräusch, das war ein Wahnsinnseindruck. Das war den Tag und die Situation, weiß ich noch bis heute ganz genau. Und dann sind wir alle in den Arbeitsmodus verfallen, hinunter nach Dürnkot, Kräfte einweisen, versuchen Leute zu warnen, zu evakuieren. Eine Situation, die uns oder mich damals maßlos überfordert hat.
Ja, das war gewaltig. Also wie ich das erfahren habe in der Früh, dass in Dürnkot der Damm gebrochen ist, das glaubt man gar nicht. Wie ein Film rennt das aber. Da denke ich mir, puh, naja, jetzt kommt das aber, was wird passieren? Wir waren auch schon ziemlich, der Druck war voll, sage ich mal, vorsichtig. Wir haben oft den Damm begangen und auch wirklich die Geologen vom Land und so haben geschaut, wie der Damm beieinander ist. Wenn dann einer sagt, der Damm bricht, glaubst du das gar nicht. Das ist wie ein Film ist das. Ne? Natürlich hat sich alles natürlich damals auf Düngrad konzentriert. Ist auch logisch, weil die haben wirklich ärgste Probleme gehabt mit den Heizöl und alles. Aber die Maschinerie ist dann bei uns auch angelaufen, wenn wir durch die Engstelle von der Morg sind. Die engste Stelle, denken wir, engste Stelle, staut sich zurück, werden wir irgendwie vielleicht auch Probleme kriegen. Aber nie gedacht, dass ein Damm bricht. Wie bei uns der Damm gebrochen ist in Mannersdorf, muss ich sagen. Da war ich unten und wir haben so Sandsäcke und Paletten aufgeschiebert im Mannersdorf und haben mir gedacht, mei, ob das halt. Wir haben alle unser Bestes gegeben. Und wie der Damm gebrochen ist, das war wie ein Film. Das hat ein Geräusch gemacht wie Gebirgsfluss. Dann hast du gesehen, da haben die meisten zum Rennen angefangen. Das ist wirklich wie in einem Film. Wie du das siehst, da haben die meisten, wir sind dort gestanden mit den Paletten. Auf einmal ist schon das erste Wasser gekommen. Und das war weg, Luftlinie einen Kilometer. Zu meinen Kollegen habe ich gesagt, zur Feuerwehr gesagt, gehen wir geschwind zum Pumpwerk von der Kläranlage, das war um die Ecken, ein Stück weiter bei der alten Morg. Schauen wir, ob wir das sichern können, dass wir wenigstens die Fäkalien pumpen können. Dann haben wir sind um die Ecken, auf einmal ist dort auch schon gekommen, schon langsam, sind wir die Wadhosen gerannt mit Sandsackeln. Auf einmal ist das Brusthöhe gehabt, was du schon aufgeben können. Und dann in der Früh, dann sind wir alle weg. Die Leute haben wir Gott sei Dank haben wir alle in die Machlandhalle gegeben, weil die Empfehlung war, dass der Damm brechen kann. Wir haben die alle zusammengepackt. Die älteren Leute haben das alle hingenommen, haben zusammengepackt. Es käme, haben sie gesagt, ein bisschen Wasser wird kommen bis zum Fenster. Ja, war ein bisschen mehr, war die Straßenlampen gerade ausgeschaut, wie in einem Geisterfilm, die Lampen haben weiterbrennt. In Wasser, mit dem Wasserspiegel, ja. Und das war schon bis zur Decke von den Räumlichkeiten. Und die älteren Leute und die Jungen haben gesagt, wir bleiben da, da passiert nichts. Nein, es müssen alle raus, die Polizei geholt, alle müssen zusammenpacken, das Notwendigste. Und dann sind wir in die Morgenthalle, in der Früh, wenn wir hingefahren sind, sind wir schon runtergefahren Richtung Mannersdorf und haben wir schon gesehen, schönes Wasser gestanden, ausgespiegelt, so auf die Dachrinnen von den Häusern. Da sind die alten Leute gestanden, haben geschaut, haben geredet. Da hat es mir das erste Mal so richtig innerlich hergenommen, weil wir haben alles das Beste gegeben, aber haben nichts verhindern können. Das war halt eine Katastrophe.
Es war am Anfang wirklich chaotisch, weil wir vor einer Situation gestanden sind, die wir weder vorbereitet gehabt haben, wo es keine Warn- und Alarmpläne, wo es keine Anhaltspunkte gegeben hat, wie hoch wird das Wasser, wann, wo stehen. Wir waren, uns hat dieses Hochwasser, muss ich ehrlich sagen, vollkommen unvorbereitet getroffen. Für uns war immer der Damm, der hält. Dann legen wir ein paar Sandsäcke gemeinsam mit allen zusammen, mit dem Dammobmann und dann wird die Sache wieder gut. So einen Dammbruch, eine überflutete Ortschaft, ist also etwas, was wirklich auch emotional am Anfang sehr schwierig ist. Dich selber, dass du alles halbwegs in den Arbeitsmodus bekommst, anfängst zu strukturieren, weil du ja mit der Situation, mit dem, was du vielleicht brauchst, einmal wirklich zu tun hast. Der Buchter war damals relativ schnell da, der war 3 Tage Landesfeuerwehrkommandant und hat uns dann wirklich auch sehr gut geholfen mit dem Netzwerk zum Bundesheer, Straßenmeisterei. Das also auch hier schnell vom Land die vorhandenen Dinge zur Verfügung gestellt werden. Eins muss man sagen, wir haben also weder eine Vorbereitung gehabt, noch haben wir damals das notwendige Netzwerk gehabt zwischen den Dammbetreibern, zwischen den Rettungsorganisationen, zwischen dem Land, zwischen dem Bund, mit der Via Donau. Das war für uns damals nicht vorhanden und war natürlich in so einer Situation irrsinnig schwierig, bis du weißt, wer ist Ansprechpartner, wer kann dir helfen, was hast du für Chancen, was hast du für Geräte, wo können wir vielleicht noch eine Verteidigungslinie aufbauen, abschätzen, wie hoch das Wasser in Dürngut oder in Mannersdorf steht, weil wir haben ja Verteidigungslinien aufgebaut, die dann um einen Meter überflossen waren, ja, oder Verteidigungslinien aufgebaut, wo noch nie ein Wasser hingekommen ist. Also das war für uns wirklich eine extreme Herausforderung, einmal zu wissen, was wir überhaupt tun, zu koordinieren, weil wir haben sehr viele Einsatzkräfte dann im Bezirk gehabt. Von der Feuerwehr angefangen, Rotes Kreuz, Notversorgung, Bundesheer, sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bundesheer, muss ich sagen. Also damals ist auch eine Freundschaft entstanden zwischen allen Rettungsorganisationen, zwischen unseren Bürgermeistern, zwischen den Verbandsobleuten, die sensationell war, wo man wirklich an einen Strang gezogen hat. Ich habe unseren damaligen BH meistens als sehr ruhigen und besonnenen Mann kennengelernt. Während der Katastrophe habe ich einmal erlebt, dreimal am Tisch haben, aber dann war es still im Saal, weil der Bezirkshauptmann ja Einsatzleiter war. Und der hat sich wirklich gegen politische Einflüsse, gegen alles wirklich zur Wehr gesetzt und ist hier eine sehr gute Linie gemeinsam mit den Gemeinden, gemeinsam mit den Rettungsorganisationen gegangen. Also ich habe damals als junger Bezirkskommandant vom Altengruber irrsinnig viel gelernt und Krisenmanagement für mich damals in der besten Form kennengelernt.
Schauen Sie die Geografie kurz gemeinsam an. Mhm. Also wir haben einerseits den Damm, jeden Speigen, der dann gebrochen ist. Die nächste Ortschaft darunter ist Dürnkrut und Angern kommt dann danach.
Stillfried, ja. Mannersdorf, Angern.
Ja. Wie haben diese Orte das Hochwasser unterschiedlich erlebt?
Der Vorteil von dem ganzen Hochwasser war, dass wir in Mannersdorf ein bisschen leichter gehabt haben. Dadurch, dass sie gesagt haben, heute auf die Nacht wird der Damm brechen. Und man dachte, glaubt habe ich es nicht. Mit sowas kannst du nicht umgehen. Dann haben wir die Feuerwehr genommen und die Polizei sind wir durchgegangen und haben alle Leute in die Morglandhalle reingegeben, da haben wir es versorgt. Wir haben das schon hergekriegt vom Bundesheer, haben wir schon einen Tag vor die Betten gekriegt, Feldbecken, dort können sie duschen und alles, haben alles hingegeben, ein paar sind privat untergekommen. Das war unser Vorteil. Wir hätten wirklich die älteren Leute nicht mehr aus den Häusern bekommen, weil sie das so schnell, das waren ungefähr 100 Hektar, so schnell gefühlt hat, so schnell kann man sich das gar nicht vorstellen. Und wir haben schon Vorleistungen gemacht. Wie wir gehört haben, in Dürnkrut, das passiert, haben wir schon bei der Bahn die ganzen Durchläufe zugemacht mit Sandsäcke. Weil die Teichgassen ist auch in der Höhe von, wo die Häuser überfällt, nur ist die Eisenbahn dazwischen gewesen. Da ist uns hinten rein, dass der Georg dann gekommen mit Lastwagen, mit Sandsäcken, Paletten mit Ziegeln haben wir reingehauen, dass man das nicht durch die Vierer, durch den Teich einrennen, ist so abläuft, das war dann zurück. Oder? Wir haben alles Mögliche zugemacht, was Zugang dicht. Wir sind reingekupft mit Plastiksackeln, mit BU-Schaum und haben wollen die Regenwasserkanäle abdichten. Absurd in der Eile, dass wir es probiert. Ne? Und dann haben wir Gott sei Dank von die Tacher gekriegt und das war dann sehr gut, weil die haben uns wirklich die Stränge dann mit Blasen, sind reingekupft, haben es angedacht und haben das abgedichtet. Weil wir hätten noch so viel können machen, was da rausgekommen war, das hätte sich in der Zeit gefühlt. Ne? Und da muss ich sagen, da waren schon wirklich, wie ich das gesehen habe, aus Angern, dass von Talisbrunn bis Angern ein Feuerwehrort aus dem anderen ist, haben wir gedacht, Hut ab von unserem System. Da wird da warm ums Herz. Ja.
Die Taucher waren von der Cobra, der Spezialeinheit der
Polizei. Ich glaube, ja. Die waren sowohl vom Bundesheer, also aus Melk von den Pionieren, als auch von der Cobra, die uns dann natürlich auch beim Dampflicken, weil das war ja doch noch immer durchströmt, auch gesichert haben. Also die Taucher haben auch am Weidenbach versucht, den Rückstau zu verhindern. Also Feuerwehr, Bundesheer, da hat es kein Problem gehabt, mit welcher Uniform hat wer an. Und eine super Zusammenarbeit, sehr kameradschaftliche Zusammenarbeit, sehr offene Zusammenarbeit. Und das, was mir bei uns immer gefallen hat, das war dieses Rollenverständnis, das wir alle miteinander haben. Chef war der Herr Bezirkshauptmann, der war nach dem Gesetz Einsatzleiter. Das hat er gelebt und wir haben ihm alle so gut wie möglich unterstützt. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals ganz jung Bezirkskommandant, nämlich einen Monat. Und da ist dann der eine oder andere Landesfeuerwehrrat gekommen und hat geglaubt, er kann mir eine Einheit woanders hinschicken. Dann habe ich einmal kurz durchgedreht und dann hat es auch funktioniert. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals mit einem Mitarbeiter vom Hofort Gruber einmal einen kurzen Zusammenstoß gehabt. Aber ich glaube, wir haben das innerhalb kürzester Zeit wirklich auf eine professionelle Ebene gestellt mit allen Beteiligten. Und das war, ich glaube, ich war einen Monat nicht zu Hause, außer zum Umziehen und ein bisschen zum Schlafen, wie man dann gesehen hat für die Zukunft, sehr richtungsweisende Zusammenarbeit.
Ja, das stimmt. Wenn man denkt, die Hubschrauber-Einsätze in Hufeisen, der in Stübel ist auch der Eisenbahndamm gebrochen, wo es einer erinnert in die Ortschaft, das war enorm. Wir haben noch keinen Haken gehabt auf einen Hubschrauber, der was anwerfen kann. Wir haben das angezwickt. Blaue Sorgnummer zusammengeflickt. Und der hat das angezwickt mit der Schere. Wir haben so einen Haken nicht gehabt, weil keiner sowas gekannt hat. Wir haben die Panzersperren runtergehauen und dann haben wir Big Bag mit Sand und mit Steinen angefüllt auf der Bundesstraße. Hubschrauber hat es genommen, so weit, dass wir das dicht kriegen, so halbwegs. Also wir haben schon gearbeitet wie die ersten Menschen. Aber gut. Für das, was wir zur Verfügung gehabt haben, es hat in keinem Baumarkt seinerzeit nirgends mehr kein Leidl gegeben zum Abbinden. Ja. Aber das war, muss man sagen, jeder hat sein Bestes gegeben. Die Landwirte sind gefahren mit den Traktoren rund um die Uhr, haben alles zugeführt, wir haben das eingeführt in die Big Bags. Das war enorm, was sie da angespült hat. Ne?
Und der Wasserstand der Mach war höher als der Damm. Also das Wasser hat den Damm dann praktisch überschwemmt.
Das wird der Robert besser wissen, ein überströmter Damm bricht irgendwann. Mhm.
Die alten Dämme waren nur Erddämme. Wenn der überströmt ist, hinten schwillt es frei und der bricht dann. Die neuen Dämme haben eine Bentonitwand drin, sind stabilisiert, da bleibt die Wand stehen, es rinnt zwar drüber, du kannst dir helfen. Wir haben das Problem gehabt, dass wir mit nichts zubekommen haben, wir haben keine Dammbegleitwege gehabt, wie jetzt mit schweren Gerät, vor allem mit Lastung zu. Wir haben unsere Leinenwirklichkeit aus umgebracht mit Sandsackelfieren. Der Damm ist weich geworden, der ist so gegangen, so wie ein wahre Tuchert ist der gegangen. Und das war dann das Problem. Da hat man schon gewusst, dass was passieren wird, weil der Druck immer größer geworden ist. Nicht? Und bei uns im Mannerschiff ist es eigentlich nicht richtig überströmt. Im Mannerschiff ist es aufgeweicht und hat es einmal aufgerissen. Nicht? Und es war ein Stil für den kleinen Stil, wenn es dann Richtung Ortschaft gerungen. Und da muss man sagen, das waren alte Dämme. Das waren für die Zeit zuvor, hat es gepasst. Nicht? Aber das verändert sich. Also wir wissen, dass die Wetterprognosen immer ärger werden, dass die Hochwässer immer mehr werden. Und man muss, aber nicht mehr gesagt haben, ja, die Slowaken oder die Tschechen lassen alles runter. Wenn die nicht das oben gezielt, die Polarbeeren oben geflutet hätten, bis zu den Häusern, hätten wir nicht 1400 Kubik, glaube ich, Georg,
ja, pro Sekunde dunkel,
gehabt,
ja.
Hätten wir 3000 gehabt. Da war bis Macheck nichts mehr gewesen. Landunter. Und das muss man schon sagen, da kann man schimpfen, wie man will. Die haben das im Kommunismus schon gehabt. Die Wehren, wo es bis zu den Häusern zu geflutet haben, wenn sie zu viel Wasser gehabt haben, fertig. Und das hat man dann leider auch das wieder dann geschimpft. Klar waren die schneller mit dem Damm. Die waren drüben, die haben das verhandelt, haben das gebaut. Bei uns dauert das halt ein bisschen länger. Weil jeder halt einen Einspruch hat, wegen einem Vogel, wegen einem Frosch, wegen einer Katz, wegen wurscht was, macht jeder einen Einspruch. Und das muss bearbeitet werden. Ich war bei der UVB für den Damm dabei. Da haben wir einen gehabt, der hat gesagt, ich will die 31 Kilometer, die Kilometrierung auf der slowakischen Grenze von meinem Garten weitersehen. Was haben wir gemacht? Wir haben dort die Hochwasserschutzwand, die Betonwand unterbrochen, haben ein Fenster lassen, da gehen wir Balken rein. Das ist denn gut getan, weil sonst hätten wir es wieder verzögert. Jeder Einspruch muss behandelt werden. So haben wir gearbeitet, auf Gelder vom Staat. Und da denke ich mir schon oft, da musst du ruhig bleiben bei so Sachen, darfst du gar nicht sagen. Nicht? Und das ist immer eine Katastrophe. Nicht? Und ich finde halt, dass da schon ein bisschen mehr. Man muss schon die Sache betrachten bei so Sachen, beim Damm und bei. Und jetzt haben wir einen Top-Damm. Und na klar, es gibt immer was Größeres. Wenn mir einer fragt, kann noch was passieren? Sie sagen, sicher, immer kann was passieren. Also vor 2 Jahren, der Niederschlag, du in da oben, war eine Katastrophe. Wenn wir die 300, 400 oder 500 mm gekriegt hätten, war es drüber gerunden über den Damm. Und wir haben nicht mehr 60, 70 cm Freibord gehabt. Aber er hat gehalten. Das war der Fall.
Da muss auch dazu sagen, 97 ist in der Slowakei der Damm gebrochen. Mhm. Und die haben natürlich sehr schnell reagiert und den Damm sehr schnell saniert. Und dann waren wir im Jahr 2006 dran, dass er bei uns schlecht beieinander war. Und eins habe ich aber damals gesehen, es hat damals immer wieder auch Beamte gegeben, der findig war. Das war in dem Fall der Hofrat Lutz und der Sektionschef Gürtlich, die damals gesagt haben, gut, wir sehen das jetzt als Reparatur und haben angefangen, den Damm zu bauen, auch gegen einen verhaltenen Widerstand damals einiger Leute, weil da haben sie dann doch nicht so viel schreien dran wegen Naturschutz und wegen den Vögeln, weil ich glaube, das wäre dann bei uns im Bezirk schlecht ausgegangen. Und die haben das als Reparatur saniert, den Damm. Wie der Damm fertig war, ist dann das Erkenntnis gekommen, das hätten sie nicht machen dürfen. Das war uns aber dann relativ egal, weil der Damm war fertig. Also das war für mich das beste Beispiel, wie man als Beamter auch wirklich ein Problem hat, eine Lösung sucht, sich auch aus dem Fenster lehnt und eine Entscheidung trifft, die für uns wirklich damals essentiell war. Ja, weil kann man erinnern, in der Bauphase in Macheck, ich glaube, das muss 9 gewesen sein, war der Damm gerade mit der Betonitwand fertig und frisch geschüttet und der frisch geschüttete Damm hält ja nichts. Und da ist das Wasser gekommen und das hat auf der Wasserseite den gesamten Damm bis zur Betonitwand weggenommen. Also wenn wir das damals nicht gehabt hätten, wären wir wieder untergegangen. Also es kann immer alles früher sein und ich kann im Landesrat Blank seine Worte im Ohr, dass es für nichts einen hundertprozentigen Schutz gibt und es wird immer Katastrophenfälle geben und die Wahrheit ist der Bevölkerung zumutbar, dass man sagt, wir werden nicht alles regeln können und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das als Gemeinde, als Feuerwehr transportiert. Wir werden nicht alles in den Griff bekommen und wir sind immer sehr schnell nach der Suche nach Schuldigen. Wer ist schuld, dass der Damm gebrochen ist? Ich habe immer gesagt, in dem Fall war es der liebe Gott, weil mit so viel Wasser wäre es nicht gegangen. Und der Spruch, irgendwann ist jede Leiter zu kurz und jeder Kran zu schwach, Und genauso ist mit dem Darm, irgendwann ist jeder Darm zu nieder. Und wenn das Ereignis so groß ist, hast du keine Chance.
Wieso hat man 97 schon erahnt, dass der Darm Aufholbedarf hat? Ist das Wasser 97 auch bis zu euch runtergekommen?
Ja, es ist an der Mark angestanden und damals war der Reschitz Walter, Darmverbandsobmann und Bezirksabschnittskommandant in Machek. Und der hat gesagt, 97 war schon knapp, weil das Wasser 97 sehr lange gestanden ist und der Erddarm, der sehr lange Wasser beaufschlagt ist, natürlich sehr, sehr, sehr weich ist und extrem instabil wird. Und der hat damals schon gesagt, jetzt haben wir einen Klick gehabt. Ja, irgendwann hast du keinen Klick.
Genau. Und irgendwann. Das ist halt das Sprichwort, es muss passieren, dass was passiert, ist halt dann Gott sei Dank umso schneller gegangen. Und ja, man muss das die Zukunft positiv sehen. Es ist sehr viel passiert, wie der Georg gesagt hat. Es ist wirklich viel passiert. Wir sind jetzt alle gefordert, dass wir dieses Instrument, was wir alle in die Hand kriegen, die Bürgermeister und die Feuerwehren und alle miteinander, dass wir mit denen arbeiten und dass wir das auch pflegen. So wie man einen Garten pflegt, muss man das auch pflegen. Und da sind wir gut gerüstet, weil wir wirklich einen tollen Alarmplan haben, der was von 3 Ordner zurück auf 1 Ordner zurückgegangen ist. Da haben wir schon angefangen bei einem HQ2 oder was, schon zum nervös werden und Ding. Das ist jetzt alles wieder ein bisschen ruhiger und wir haben jetzt den Damm durch und durch saniert. Und ich meine, es war ja ein Projekt mit, glaube ich, 145 Millionen Euro. Das ist ja nicht so, wenn man denkt, dass die Eisenbahn allein 40 Millionen Euro Schaden gehabt hat, nur das Gleis, die Stickel, wenn man das gegenüberstellt, was da investiert worden ist, allein von den Schätzungen, von den Häusern, die 20%, was da gekriegt haben oder was je nach Bedarf, das war ja eine Summe, da hätte man bald zweimal bauen können dann. Aber da brauche ich nicht zurückreden. Wichtig war, dass es dann schnell gegangen ist. Dann hat sich keiner mehr irgendwas traut oder Ding, weil es kann ja ruckzuck, dass halt so depperte Bedingungen sind, dass Schnee liegt oder Eis ist, dass der Boden zugefroren ist, dass ein Regen dazukommt, dass das alles zusammenkommt, das war halt das Handicap an den Ganzen. Und da, ja, da muss man sagen, da haben alle an einen Strang gezogen, das hat mir gefallen. Jeder hat sein Bestes getan. Wurscht. Der hat halt was gekocht in der Feuerwehr, der hat gebrochen, die Damen haben zusammengeräumt und so haben sie halt alle was gemacht. Und wenn Bedarf war, haben wir einen Lautsprecherwagen, Sandsackel, sind sie gekommen mit den Schaufeln. Haben geschaufelt. Wir haben so einen Fiat angekippt, zack, und der war weg. Der war ruckzuck, war der weg, bis der gekommen ist, war schon lang weg. Ne? Alles eingesackelt auf Paletten. Und
wie sind damals eigentlich die Evakuierungen dann abgelaufen? Dürnkrut, das ist ja die Ortschaft, die es am stärksten getroffen hat, am nächsten am gebrochenen Damm. Da ist ja die Evakuierung ganz plötzlich passiert.
Ich glaube, man muss es dreiteilig sehen. Wir haben einmal die in Dürnkrut gehabt, dann herunten im Mannersdorf und dann haben wir nach Zwerndorf evakuiert, wo dann nichts passiert ist. Also ich glaube, wir haben 3 Stationen gehabt. Eine, wo der Damm gebrochen ist und wir haben nachher die Bevölkerung informiert, da hat es dann auch wieder viele Stimmen gegeben, warum haben wir nicht vorher gewarnt, ja. Dann war Mannersdorf und Dürnkrut war halt so, dass der Damm gebrochen ist und das Wasser gekommen ist und wir haben mitten in der Nacht Zivilschutzalarm ausgelöst, haben die Feuerwehren, die eingetroffen sind, der Reihe nach, weil wir haben im gesamten Abschnitt Alarm ausgelöst, eingeteilt, die Bevölkerung zu wecken, zu evakuieren, so viel wie möglich herauszubekommen. Ich kann mich erinnern, das Wasser ist dann für uns doch sehr schnell gekommen. War natürlich auch eine Herausforderung auch für die Autos, dass wir die nicht selber versenken, weil es doch immer wieder Absenkungen gegeben hat, sondern dass wir dann die eigenen Autos, die eigenen Leute herausbekommen haben. Wir haben mittlerweile Gott sei Dank Zielen vor Ort gehabt, Zielen und Boote nachalarmiert. Ist gar nicht so leicht, mit einem Motorboot im Überschwemmungsgebiet zu fahren. Zuerst ist der mit der Schranken von der ÖBB-Anlage gefallen. Da gibt es natürlich dann auch Herausforderungen, Autos, die man nicht sieht. Man muss da wirklich gute Schiffsführer haben, weil Strömungen sondieren. Wenn du dann die Bevölkerung im Boot hast, ist das ja eine dreimal Verantwortung. Also Zielen fahren in einem überfluteten Gebiet ist doch nochmal was anderes wie der Bewerb. Du musst die Ziele sehr gut in der Hand haben. Gerade in Dürnkrut ist ja mit dem Wasser alles gekommen, Äste, Baumstumpf. Da hat es doch eine Strömung gegeben, die sehr stark war. Also das war für die Feuerwehrkräfte, die da mit den Booten und mit den Zielen gefahren ist, kein Honig lecken. die Einteilung war natürlich, die Einsatzkräfte sind gekommen, bis du das halbwegs strukturiert hast, bis du das halbwegs eingesetzt hast. Das war schon eine große Herausforderung, vor allem es war am Anfang dunkel. Dann hast du natürlich auch Kräfte, die Türen gut nicht gekannt haben aus der Umgebung, wo du schauen hast müssen, du kriegst immer einen Ortskundigen mit. Dieses Einteilen, dieses Aufteilen war also schon enorm herausfordernd. Ja. Das war die Evakuierung, die aus der Hüfte geschossen ist in Zwerndorf. War ich dann dabei im Feuerwehrhaus, wo man die Evakuierung von Zwerndorf geplant hat. Die war natürlich problemloser, weil wir haben Quartiere zur Verfügung gestellt gehabt haben. Die Bevölkerung hat gewusst, dass sie weggeht. Es hat natürlich viele Leute gegeben, die in der Umgebung Verwandte haben, wo sie untergekommen sind. Wir haben aber natürlich auch das Thema gehabt, dass welche das Haus nicht verlassen wollten. Und da muss ich sagen, habe ich ein sehr zwiespältiges Verhältnis dazu, weil es nicht seine Entscheidung allein sein kann, sondern wir haben das schon versucht, mit der Polizei durchzusetzen. Denn wenn dann das Haus untergeht, wenn dann der Damm bricht, wenn dann die Ortschaft geflutet wird, dann müssen wir wieder Feuerwehrleute ihren Kopf und Kragen riskieren, um die Leute dann doch zu retten. Und ich glaube, das soll sich jeder vor Augen führen, wenn eine Ortschaft evakuiert wird, dann macht man das nicht aus Lux und Tollerei, sondern dann macht man, wenn man der Überzeugung ist, mit allen Verantwortlichen, dass das wichtig ist. Und dann sollte man als Betroffener so weit sein, dass man sagt, ja, ich gehe. Weil wenn er nicht geht und der Damm bricht wirklich, dann bringt das nicht nur sich, sondern auch Feuerwehrkräfte in Gefahr. Und ich glaube, das ist vor dem, der gehen sollte, unverantwortlich.
Und zu diesem Zeitpunkt, da hat sich ja wahrscheinlich alles um die Evakuierung gedreht, oder? Weil den Damm selbst, den kann man zu diesem Zeitpunkt ja nicht sichern. Wenn diese Wassermassen da rausströmen, da kann man wahrscheinlich nur zuschauen, oder? Ist da irgendeine Sicherung möglich?
Also Damm sanieren, Damm schließen, das ist ein schnelles Wort. Wir haben keine Wege gehabt hin. Wir haben das nur mit Blackhawks versuchen können, dort einmal was abzuwerfen. Dann ist das Wasser gesunken, dann haben wir versucht, den Damm, also diesen Wall aus Panzerkreuzen und Big Bag mit Sandsäcken zu verschließen. Ja, das ist aber erst gegangen, da war die Mauer bestimmt schon wieder um 2 Meter niedriger. Dann haben wir die Feuerwehrkräfte durch die Taucher vom Bundesheer gesichert. Wenn der dort hineinfällt, den zieht es in den Damm hinein, da brauchst du also wem, der den sichert. Weil da kannst du mit Rettungswesten und mit Wothosen genau nichts anfangen. Das war auch das Thema. Also für mich hat es nach dem Einsatz keine Wothosen mehr gegeben. Wir haben im Bezirk dann ganze Schutzanzüge gekauft für solche Fälle. Hat sich viel entwickelt. Also die Arbeiten kannst du dann wirklich erst machen, wenn das Wasser im Sinken begriffen ist, wie das Wasser am Höchststand war. War dort nicht daran zu denken, etwas zu schließen. Ja, also da haben wir uns wirklich voll auf die Menschenrettung, auf die Evakuierung, auf die Sicherungsarbeiten der noch nicht betroffenen Gebiete, der Tankstelle in Dürngut konzentrieren können, weil das Damm schließen oder das irgendwo öffnen, dass die Wanne wieder ausrinnt, das war ganz einfach nicht so weit. Manche Dinge brauchen Zeit, wo du warten können musst, bis du die technischen Möglichkeiten hast, das zu machen, die wir Robert hat es ja schon angeschnitten. Der Blackhawk hat zum Beispiel noch keinen auslösbaren Haken gehabt. Der hat die Leine eingehängt in einen Haken. Dann ist unten der Begleiter vom Blackhawk mit einer großen Messer gestanden und hat das abgeschnitten, weil der das noch gar nicht automatisch abwerfen hat können. Also da ist viel improvisiert worden. Da hat jeder wirklich, ich möchte nicht der Flugbegleiter gewesen sein, der da unten mit dem Messer den Bipberg abgeschnitten hat, dass der halbwegs gut platziert wird. Also es war technisch eine Herausforderung und es hat doch dann relativ lang gedauert, bis der Damm geschlossen war. Da kann ich mich dann erinnern, da hat es dann auch eine Klagsdrohung gegeben. Wir haben den Damm zu spät geschlossen und den Weidendamm unten zu spät geöffnet, dass das Wasser wieder abfließen kann. Also die Entscheidungen sind natürlich in dem Fall nicht leicht, sind aber dem geschuldet, was ist technisch möglich und was ist technisch nicht möglich. Und am Anfang war es technisch nicht möglich, den Damm zu schließen.
Welche Szenen habt ihr da jetzt auch von den Evakuierungen vielleicht im Kopf? Konnten da die Menschen überhaupt was mitnehmen? Wie war das?
Ich habe es ein bisschen leichter gehabt. Erstens einmal, wenn nur an die 28, 30 Objekte waren. Also wie mir vom Land Niederösterreich, von Geologen und von der BH gesagt wurden, der Damm könnte und dann für am Abend brechen und am zeitigen in der Früh, weil es schon so weich beieinander war, haben wir überlegt, wie wir das machen. Sie haben gesagt, Herr Bürgermeister, tanzt die Leute evakuieren, aber nicht hektisch. Haben wir gedacht, da war ein Song, der bricht erst um Mitternacht und in der Früh, kann ja keiner sagen, wann, habe ich einmal die Feuerwehr vorgeschickt. Ich war auch gesagt, bitte packt euch das Notwendigste zusammen. Ihr könntet heute noch evakuiert werden. Wir wissen es nicht, ihr könntet es. Ich habe nicht gleich gesagt, ich werde es. Dann haben sie ungefähr eineinhalb Stunden, zwei Stunden, um 18 Uhr haben wir dann angefangen. Dann haben wir die Polizei mitgeschickt, dass wir alles sauber haben, dass alle weg sind. Dann haben wir das evakuiert. Da haben schon manche ein bisschen was zusammen. Dann, wir haben natürlich lustigerweise, ich finde es immer lustig, die Frau hat gesagt, na, ich habe nichts zusammen, die alles am Kosten aufgelegt. Wenn bis zur oberen Decke das Wasser ist, liegt nichts mehr am Kosten. Und das hat eigentlich top funktioniert. Wir haben alle schnell, es hat ein, zwei gegeben, die gesagt, nein, ich bleib da, dann hat es nichts gegeben, Polizei geben wir. Und das war eine tolle Entscheidung. War, sage ich, so wie ein Lotto-Jackpot, dass wir die wirklich an den Tag, wenn der Früh, hätten wir es nicht rausgebracht. Wir hätten diese Menschen dort nicht mehr rausbekommen, weil es viel ältere Leute waren. Wir hätten die dort nicht mehr rausgebracht. Und das war eigentlich ganz eine gute Geschichte. Man hat es dann den nächsten Tag, die haben das nicht gleich gewusst, dass es gebrochen ist. Wir haben das ein bisschen Stück gehalten. Und dann haben wir das langsam beigebracht, dass die Häuser ziemlich viel Wasser drin ist, noch gar nicht gesagt bis auf. Und die ältere Generation war da eher ruhig und gelassen. Die Jungen waren halt ein bisschen aufbrausend, wie immer, wo sie gesagt haben, naja, und ein Witz, und der Damm sollte schon lang fertig sein. Sage, das ist ein anderes Thema, sage ich, ob der Damm schon fertig sein sollte. Sage, wir haben einen Damm gehabt und der ist leider Gottes gebrochen. Gott sei Dank ist kein Mensch, was passiert und kein Tier. Wir haben alle geschaut, dass wir rausbringen. Und das, da haben wir schon ein bisschen Zeit gehabt, wo man, ich habe es ja nicht geglaubt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann war, habe ich es nicht geglaubt, dass der Damm bricht, weil man mit denen, da hast du kein Gefühl und kein Umgang, weil du mit sowas nie konfrontiert warst. Und
die Zeit 2006, da hat es keine WhatsApp-Gruppen gegeben. Ja,
also
da konnte man die Information schon ein bisschen steuern auch. Ja,
ja, hast du nichts gehabt. Ja. Finde ich gut, dass es nicht gegeben hat, die Medien, weil das hätte uns ja noch das Tipferl aufs I noch gegeben. Wenn jeder fotografiert hätte und jeder geschickt hätte und gepostet hätte, da magst du die Leute, ist heute wieder aus einem kleinen, wie wir schon vorher geredet haben, einer Kleinigkeit, eine Katastrophe gebracht. Das war schon gut, dass wir da die normale Technik gehabt haben. Telefon zum Telefonieren und kein Internet und das.
Im 13. habe ich WhatsApp und Facebook verflucht, weil was da für Falschmeldungen lanciert worden sind. Da haben sie die Kinder früher heimgeschickt, weil aus irgendeinem Grund in Ort was war und da ist gleich transportiert worden, es werden alle schon evakuiert. Mhm. Also die sozialen Medien sind Segen und Fluch gleichzeitig. Wenn man es gescheit einsetzt, ist es Segen. Wenn man es so einsetzt, wie man es oft einsetzt, ist es eher Fluch.
Ja, und diese Zeit 2006, da kann sich ja auch die Bevölkerung auch so kurzfristig jetzt nicht irgendwie organisieren. Also das ist ja alles so schnell gegangen.
Das ist Kummer.
Das ist, auf der Damm ist gebrochen, wir haben alarmiert und evakuiert. Mhm. Und das ist natürlich der Super-GAU. Ja, wobei da die Diskussion nicht da ist, weil da sehen die Leute das Wasser kommen und bocken halt irgendwas. Das ist dann reflexartig. Das, was nehmen hätten wollen, haben sie nicht genommen und irgendein Plätzchen haben sie genommen. Aber das ist dann doch der Aufregung geschuldet, doch der Schnelligkeit geschuldet. Und wenn du siehst, dass das Wasser kommt, dann sagt da keiner, ja, er bleibt im Haus, sondern da hat wirklich jeder geschaut, dass er wegkommt, ja, dass er halt noch das mitnimmt, die Katze, den Hund, wenn er ihn erwischt, ja, dass die mitgehen, die Dokumente und vielleicht die Pulver. Aber am nächsten Tag sind wir dann zu vielen Häusern gefahren, haben dann die Pulver geholt oder das, was halt noch da war. Vorteil war natürlich in Dürngrut, dass die Fläche etwas größer war, dass es doch etwas länger gedauert hat, bis die Häuser unter Wasser waren. Es ist zwar relativ schnell gekommen, aber dann ist natürlich aufgrund der Fläche das Wasser langsamer gestiegen. Und da war jetzt die Evakuierung und die Diskussion mit der Bevölkerung gar nicht gegeben. Da ist jeder mit, da hat jeder geschaut, dass er in der Ziele kommt, in ein Auto kommt, dass er wegkommt. Ja, da hätte ich diese Probleme nicht wahrgenommen. Und da ist dann eher diskutiert worden, wo legen wir die Verteidigungslinie an, ist das gescheit, wenn man es dort macht. Wenn der Nachbar untergeht, steht bei mir das Wasser nicht so hoch. Also es war für die Einsatzkräfte vor Ort natürlich auch eine Herausforderung. Es war für uns die Herausforderung, Entscheidungen zu treffen, weil die ist in dem Fall natürlich immer für irgendwem falsch und für irgendwem richtig. Also, dass irgendwer glaubt, dass er bei so einem Hochwasser Entscheidungen trifft, die allen gefallen, das kannst du sowieso vergessen. Ja, es wird immer, wer sitzt, der denkt, das hätte ich aber anders gemacht. Aber das hat man in dem Einsatz auch gelernt, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen, dass es wichtig ist, für einen in der Situation vernünftige und begründete Entscheidungen zu treffen und die auch durchzustehen. Mhm. Ja, es gibt nichts Ärgeres, wie wenn du pausenlos die Linie änderst, sondern zu sagen, habe ich mir jetzt entschieden, das Zimmer so durch und da bauen wir das auf und aus dem und dem Grund. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man als Feuerwehrmann aus so Einsätzen mitnehmen kann, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen und die versuchen durchzuziehen. Und wenn ich meine Entscheidung alle 5 Minuten ändere, dann wird das nicht besser und ich wäre bei einem Feuerwehrkräft und bei der Bevölkerung unglaubwürdig. Ich glaube, dass dieses Hochwasser, dieser Einsatz gezeigt hat, wie wichtig es ist, gute Handwerker zu haben, der sein Handwerk Boot fahren, der sein Handwerk Auto fahren, der sein Handwerk Zielenfahren beherrscht, der ein guter Wasserdienstler ist, der wirklich ein gutes Wissen hat und dass es auf die Führungskräfte ankommt, dass du sagst, das ist dein Bereich und da können die Leute evakuiert und der das wirklich energisch, aber auch sehr, sehr zielstrebig, aber auch sehr kameradschaftlich mit den Führungskräften umgeht, weil eins darf man nicht vergessen, das ist jeder, der dort dabei war, auch von den Feuerwehrkräften ist das eine Ausnahmesituation.
Und auch die vielen Nebenschauplätze, also das eine, die Strategie, die Einsatzführung, das Handwerk des Zielenfahrers zum Beispiel, aber da gibt es ja ganz viele kleine Nebenschauplätze, wo du auch beschrieben hast, da braucht jemand seine Medikamente oder jemand macht sich Sorgen um die Katze.
Ja.
Das klingt so, da fahre ich hier und hole aus dem Küchenlal die Medikamente, aber die Dame, die kann ja nicht mitfahren. Wie funktioniert das? Die beschreibt ihm dann, hey, bei meiner Hausnummer dort circa lagern die Medikamente und da klettert dann einer rein oder wie stelle ich mir
genau,
das vor? Die Watthosen, das ist ja, das funktioniert
die,
nicht.
Die beschreiben das, man darf nicht vergessen, das Wasser war ja noch sehr kalt, ja. Aber dann ist der eine oder andere in der Unterhose in das Haus gehüpft und hat das herausgeholt, also
Anfang April Schmelzwasser.
Nein, also es war schweinekaltes Wasser. Also wenn du dort in der Watthosen den Darm geflickt hast, das hast du eine Zeit lang ausgehalten, dann hast du raus müssen, dich wieder aufwärmen, tauschen, weil das ganz einfach dieses Wasser so kalt war. Ja, also da entstehen natürlich Dinge, wo du im Nachhinein denkst, Gott sei Dank ist nichts passiert. Oft für einen Pass oder für irgendein Dokument oder für irgendeine Erinnerung, ja, ist du dann in dem Haus in der Unterhose herumgehupft, ja. Also unvorstellbar. Aber es war wirklich so, mit der Ziele hinfahren und dann schauen, dass man das irgendwie durch Erzählungen findet, herausbekommt und schaut, dass das an den Mann oder an die Frau kommt. Also, du hast dort natürlich Leute erlebt, der sein ganzes Hab und Gut, seine ganzen Erinnerungen, der sein ganzes Leben verloren hat. Ja, ich habe alte Männer gesehen, der geweint hat. Das macht also schon was auch mit den Einsatzkräften, nicht nur mit der Bevölkerung, wenn der jetzt vor seinem Lebenswerk steht, der hat sein ganzes Leben lang an seinem Haus gebaut. Da sind alle Fotos, alle Erinnerungen, alles, was er vielleicht von Eltern, Großeltern oder so bekommen hat, ist in dem Haus jetzt im Wasser untergegangen. Wir haben im Manster Fäuser gehabt, der war noch alt gebaut, die sind eingestürzt durch die Wassermassen. Ja. Also das macht natürlich auch mit den Einsatzkräften vor Ort was und beflügelt natürlich alle, dass sie wirklich Höchstleistungen bringen.
Dinge, die man heute, jetzt wo wir sprechen, im Jahr 2026 auch nicht mehr so bedenkt, sind das Thema Heizöltank, die dann nicht befestigt waren am Boden, natürlich Auftrieb haben, aufschwimmen und Einsatzkräfte beschreiben diesen Ölgeruch, dass die den jetzt noch in der Nase haben, wenn sie an den Einsatz denken.
Also in Dürengut sind tausende Liter Öl in die Mark geflossen, sind tausende Liter Öl in den Putz hinein, der Putz hat abgeschlagen werden müssen. Diese Öl, wir haben das mit Biowersal versucht zu behandeln. Also viele Dinge, die man aufpassen hat müssen, man ist dann bei manchen Objekten noch dazugekommen, dass man die Öltanks mit Wasser füllt, weil wenn ich es mit Wasser fülle, schwimmen sie mal nicht auf, aber da musst du wieder aufpassen, dass du rechtzeitig weg bist, weil in Dürngut hat es einen großen Stahltank durch die Erdgeschossdecke durchgedrückt, weil der so viel Auftrieb gehabt hat. Also das ist natürlich auf der einen Seite kein ungefährliches Unterfangen für die Einsatzkräfte, auf der anderen Seite war der Schaden, der hier durch Lacke, Lösungsmittel, Chemikalien, die im Keller gestanden sind, Heizöl, der Schaden war hier enorm. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele 1000 Liter Schadstoff hier die Mach hinuntergeflossen sind.
Unglaublich, ja. Auf der anderen Seite, was ihr da ja auch benötigt, das ist ja unendlich viel Equipment, die Sandsäcke selbst, der Sand, der in die Sandsäcke hinein muss, Sondergerät, Treibstoff, Versorgung, auch für die Mannschaft. Wo bekommt ihr das alles her da im Katastrophengebiet? Ist das alles lagernd oder kommt das überregional zu euch?
Das war für uns natürlich, wir haben ein Kartlager schon gehabt in Tulln, natürlich für die Ausmaße nicht ausreichend. Ja, wir haben Vorräte gehabt im Bezirk, die natürlich das, was wir gebraucht haben, bei weitem nicht vorhanden war. Man darf nicht vergessen, wir haben damals im ganzen Bezirk einen alten Feuerwehr-LKW gehabt bei der Feuerwehr Gensandorf, der Tag und Nacht gefahren ist, der nachher kaputt war. Wir haben, die Großpumpen waren nicht in der Anzahl vorhanden. Ja, also ich kann mich erinnern, im Zweijahr Hochwasser und auch da haben wir noch viel mit DS gepumpt, die nachher kaputt waren. Ja, also es ist hier natürlich aufgrund der Hochwasser 2006 enorm viel getan worden bei der Feuerwehr, Großpumpen, Unterwasserpumpen, Ausbildung, Dammheft, wo man so einen, vom Land so einen Folder bekommen hat, wie viel Sandsäcke brauche ich auf 2 Meter Dammerhöhung um 30 Zentimeter. Also es ist hier viel passiert, nur die Logistik damals war für uns eine große Herausforderung. Das Netzwerk wieder zu den Bürgermeistern, zu den Firmen war ausschlaggebend. Die sind auch mit ihren LKWs Tag und Nacht gefahren. Ich kann mich erinnern an den alten Koller, der Fuhrwerkunternehmen in Dürngut gehabt hat, denn seine Firma ist untergegangen. Der hat noch alles Bagger und LKW schnell herausgebracht. Und der ist dann dort Tag und Nacht gefahren, obwohl sein Haus untergegangen ist und hat Sand geführt und gearbeitet und hat geschaut, dass das funktioniert. Also es war für uns die Logistik auch aufgrund der Ausrüstung schon Herausforderung. Ja, also das, was wir heute haben mit Telelader, mit Wechsellader 4 im Bezirk und Unimog 2 und Anhänger und das, was hier nach dem Jahr 2006 auch an Equipment gekommen ist, war natürlich schon enorm. Aber trotzdem, ich glaube, das, was mir am meisten beruhigt, ist das Netzwerk, das wir miteinander aufgebaut haben, dass man weiß, wo kriegt man was her. Der Führungsstab hat bei uns enorm viel Wissen aufgebaut als Unterstützung für die Einsatzkräfte und für die Gemeinden vor Ort. Ja, haben wir im 24er Jahr wieder gesehen, da haben wir einen Damm am Rußbach nicht zugeschlossen, sondern aufbaggern müssen. Mitten in der Nacht geschaut, wenn wir da aufgehoben, wo geht das Wasser hin? Dann haben wir gesagt, das breitet sich aus, wenn wir die Anschlagslinien haben. Unten graben wir wieder auf. Dann fließt das Wasser direkt in den Rußbach hinein, weil der Abfluss nicht gegeben war. Also es haben sich hier viele Dinge entwickelt, nicht nur auf der Geräteseite, sondern auch auf der Wissensseite, die heute bei so Einsätzen wie im 24er Jahr, wo wir einen Damm aufgebaggert haben, das Wasser über die Äcker fließen haben lassen, das nicht auf der Ortschaftsseite brechen und dann unten wieder einen Damm aufgebaggert haben, das wieder in den Rußbach fließen. Das war nur aufgrund von Anschlagslinien, das war nur aufgrund von Wissen, das war nur aufgrund von Koordination der Kräfte möglich. Und das waren alles Ergebnisse aus dem Jahr 2006. Mhm.
Gibt es irgendeinen Wendepunkt, ab dann klar war, da kommt jetzt weniger Wasser nach? Von welchem Zeitraum sprechen wir da, wo diese Wassermassen in eure Ortschaften da geflossen sind?
Ja, es ist relativ dann rasch wieder zurückgegangen. Es war sehr flott. Wir haben auch stellenweise wieder einen Damm auf der anderen Seite aufgemacht, zum Beispiel da beim Pilleraufbau, das Wasser, es war eine U, war wie eine Wanne. Oben ist einer gerade gestanden, weil es bergab geht, das ist die Geologie von der Höhe, haben wir aufgemacht, dass es wieder rausrinnt. Leider mal wollen ins Haus zurück, haben wollen schauen, haben wir das aufgemacht. Und Gott sei Dank ist es relativ rasch zurückgegangen. Aber es bis dann ganz weg war, bis wir wirklich dann, wir sind reingegangen, da war noch so viel Wasser drin. Die Stiefeln schätzen, weil die Leute schon nervös waren. So eine Schätzungs haben es geschickt vom Land und wir haben das gleich ein paar tiefere Gemeindebedienstete, was top waren, muss ich sagen, zusammengestellt im Büro eine und die, was mitgegangen sind. Ich bin auch bei jedem Ding mitgegangen, sofern es gegangen ist. Und dass man das ein bisschen, einer das Gefühl gibt, dass sie nicht allein lassen sind. Es waren doch viele ältere Leute, die, wo sie, sage ich mal, sehr rustikal sind und mit denen umgehen haben können, weil sie schon mehr erlebt haben, schlechtere Zeiten. Und da muss man sagen, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Da muss ich auch sagen, vom Land, von der BH her, da hat es kein Zucken gegeben. Natürlich, nach der Katastrophe hat schon jeder dann diskutiert, was hat der gekriegt. Da kommt wieder das, was ich gesagt habe, man vergisst das Negative und stellt sich wieder aufs normale Leben ein. Dann diskutiert man wieder, ne, über die ganzen, was hat der gekriegt und warum hat der das gekriegt und warum waren die bei denen als erst. Aber ich muss sagen, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben mit dem Sand und so Sachen, wir haben selber einen Bauhof, wir haben einen LKW-Unternehmer, wir haben den alles auf die Sandgrube aufgemacht. Das war eine auflassende Sandgrube, so feiner Sand, mit unserem Bagger Tag und Nacht gelohnt. Wir sind gefahren, auf einmal war es so ein Drumloch, das haben wir noch nie gehabt, haben das auseinandergeführt und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Von anderem Material liegt es ja Gott sei Dank bei uns in der Gegend nicht, was viel Sandgruben und alles gibt. Ne? Vielleicht das auch gibt. Der Wendepunkt war dann, wie es zur Katastrophe erklärt worden ist. Weil alles, was nicht zur Katastrophe erklärt ist, muss der finanzieren. Man denkt an diese Sache eh nicht aufs Geld. Aber wenn du einmal um 30.000 Euro von der Tankstelle eine Rechnung kriegst, für die ganzen Dieseln und alles, was geführt das Kreuzung wäre, dann fangst du schon mal zu überlegen an. Und da ist schon gut, wenn man so ein Instrument hat, wo man sagt, okay, jetzt geht einer Leute geholfen, jetzt fällt es eine Katastrophe, weil man braucht nur schon auf den Rübenplätzen in Dürngrut und in Angern, wo es da gelegen ist, ein Sperrmüll. Und da war auch wieder gut, dass das Bundesheer, das Leute, das rausgekramt haben, wo es keinen Bezug hast. Weil wie der Georg gesagt hat, die Leben waren ausgelöst, es hat kein Foto gegeben, es hat keine Geburtsurkunde gegeben bei manchen, es hat nichts mehr gegeben. Und das meiste waren immer die Fotos. Die Fotos und das. Und da hat schon manchen ziemlich gedruckt und sagt, na, jetzt habe ich nichts mehr und mir ganz Geld nicht gesteckt. Und das wurde dann schon ein bisschen auf in ihre Sache. Aber da musst du über den Dingen stehen, da muss man schauen, dass man das Beste daraus macht, dass man das Gefühl gibt. Und das haben sie wirklich gehabt. Das sind Dürngut geworden überall. Ich glaube, dass da alle wirklich gut unterwegs waren. Da habe ich das Gefühl, dass es mir hilft. Und das war auch so. Da kann man nicht sagen, dass irgendwie war. Diskussionen hat es immer gegeben. Es wird immer Diskussionen unter Menschen, was agieren. Aber ich muss sagen, bei uns hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und wenn ich so zurückschaue, sind wir unter Anführungszeichen mit einem blauen Auge noch davon gekommen. Wir haben keinen Personenschaden gehabt. Kein, was passiert. Und das ist um und auf. Braucht man gar nicht nachdenken, wenn da die im Bürgermeister sagen, wir sollten evakuieren. Du denkst dann, was mache ich morgen in der Früh? Und du hast dann tot und dann kannst du her. Mein eigenes Gewissen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Kann ich sagen, top.
Ich will noch nirgends anders leben wie in Österreich. Ja. Ich war im Jahr 2003 auf einem Hochwasser in Rumänien. Da ist auch eine Ortschaft überflutet worden. Das haben die Leute in Plastikverschlägen auf der anderen Seite vom Damm genächtigt. Da ist keiner vorbeigekommen, hat geschaut, ob sie was zum Essen haben. Da ist keiner vorbeigekommen, hat geschaut, ob sie irgendwo ein Quartier haben. Da ist überhaupt niemand gekommen. Ja? Und da habe ich mir gedacht, also das ist schon die Stärke von uns in Österreich. Wenn was passiert, dann helfen wirklich alle zusammen, dann wird dir auch geholfen. Ja? Und nicht so wie da unten. Sind wir bei einem Krankenhaus vorbeigefahren, da habe ich gesagt, Männer, wenn mir was passiert, bitte bringt es mir nicht rein, weil das überlebe ich sowieso nicht. Und da kannst du erst schätzen, wie das doch funktioniert in Österreich. Motschgang kann ich immer, aber in Summe gesehen leben wir bei uns durch das flächendeckende Netz, durch den Zusammenhalt auf einer Insel der Seligen.
Stimmt, das glaube ich, ja, absolut. Wie wird denn am Ende, wenn das Wasser zurückgeht, auch der Schaden aufgenommen? Da muss ja irgendjemand kommen, der dann sagt, genau, das ist der Schaden in, ja, Euro. Und du hast vorher schon erwähnt, das wenn ein Land Gebiet zur Katastrophe erklärt, genau, wird, hat das natürlich auch Vorteile im Sinne der Versicherung. Ja. Aber irgendwo muss einmal wer ein Preisschild draufhängen. Wie passiert, genau, das?
Na, da kommt dann wird so schnell als möglich eine Schadenskommission zusammengestellt. Das ist von ein paar Sachverständigen, der was mit dir reingeht und alles aufnimmt. Da gibt es einen Quadratmeterschlüssel von der Höhe vom Wasser, was im Haus gestanden ist. Wir haben sie bis aufgehabt, da weiß ich. Und dann kriegst du halt, glaube ich, die 20%, was waren. Hans hat mich schon ein bisschen gestört, dass halt der, was eine Versicherung gehabt hat, das hat müssen anziehen von dieser Summe. Ne? Wenn du jetzt 30.000 Euro geschätzt gekriegt hast und du hast eine Versicherung gehabt, hat es eine Pauschalversicherung gegeben für so Sachen, wo du 5.000 Euro kriegst, meistens war das. Und das hast du müssen angeben. Und das denke ich mir, das müsste auch nicht wirklich sein. Wenn sie schon so erledigt sind, ja, in Wirklichkeit, ja, und dass man dann die Prämie oder auch nicht das Land einzahlt. Ne? Und ich sage immer, wenn das auf eine Ecke für Österreich passiert, dann muss man zusammenhelfen. Wenn du der Lawine aber geht, helfen auch wir da zusammen. Renner, die Steuergelder oder von uns tut die. Und das hat schon ein bisschen eine Unruhe erzeugt, aber wir haben das eigentlich gut transportiert, dass das halt so ist. Aber man muss sagen, die Sachverständigen waren sehr zugänglich. Wir haben da wirklich alles probiert, was möglich war. Wenn man sagt, erst die ist eh gestraft und einer ist sogar der Magstum unter der Zeit. Die waren sehr zugänglich zu dieser Sache, nicht so strikt. Aber wir haben auch dabei gehabt, wir haben ein paar rustige Schlüssel in den Stall gehabt und haben gesagt, na, die müssen wir auch noch aufnehmen. Natürlich bin ich mit denen auch umgegangen, wie es gehört. So alte Schlüssel, wie du es früher gehabt hast, was man ins Eisen hat, die haben wir auch kennengelernt. Ne? Und haben aber im Haus nichts gehabt. Ne? Hm. Und da muss man schon dann, da wird man dann ein anderer Mensch auch manchmal. Hm. Wo der Georg gesagt hat, am gescheitersten traust du dich um den Gästen, aber da muss man schon sagen, um was es geht, weil das haben wir über Listen gehabt, so aufgeschrieben, der habe ich gewusst, der war betroffen, der hat das gekriegt und fertig. Und hat mit dem Leid gehabt, die haben Lebensmittel geholt und Waschmittel, die, wo es da draußen gewohnt haben, wo nie Wasser war. Ne? Das sind aber auch die Leute, die wir kennen. Und da sind wir sehr vehement, bin ich dort beigegangen und habe gesagt, pack die zusammen und lass die stehen und gehen, weil sonst weiß ich nicht, was ich tue. Weil es anders sind Leute, tut man nicht ausnützen. Ne? Man schaut, dass man zusammenhilft. Und wie der Georg gesagt hat, das Netzwerk ist gut. Wir haben wirklich ein sehr gutes Netzwerk. Und das Netzwerk kostet viel Zeit und Energie. Ne? Leute zu kennen ist immer wichtig, wenn du dann anrufst und ich habe ein Gesicht dazu und der hat von dir ein Gesicht, reagiert das immer ganz anders, wie wenn du nur anrufst, sagst, ich bin der Bürgermeister und sagst, ja, schön. Aber wenn du dann persönlich kennst, aber im Bund ist er verknüpft mit allen, dann tust du leicht. Dann rufst du an, sagt er, ja, Robert, wenn du bist, wir schicken dir das. Und ein Netzwerk, das magst du nicht in der Bürostube. Du musst hingehen, musst dich sehen lassen, musst hinkommen, ein bisschen miteinander plaudern. Und das ist halt sehr viel Zeit, was immer einer Gemeinde zugute kommt, auch bei so Sachen.
Männer, habt ihr abschließend vielleicht noch irgendeinen persönlichen Gedanken, irgendeine Geschichte, irgendeine Anekdote, die euch in Erinnerung bleibt oder ja, irgendeinen Gedanken, den ihr uns noch mitgeben wollt?
Ja, ich habe eigentlich ein schönes Erlebnis gehabt, war von unserem Ortsvorsteher die Mutter mit 90 Jahren, die hat auch da unten gewohnt und die hat gesagt, Herr Bürgermeister, ich brauche ein Zühn, ich muss zu meinem Haus, ich muss mir das Gewand holen. Sag ich, das ist ja alles nass, also Bulle, hat sie gesagt. Zu mir hat sie gesagt, Bulle, kennen Sie gut. Ich habe das schon erlebt bis zum Fenster. Bei mir hängt alles am Dachboden feinsäuberlich aufgehängt, das Gewand wird. Dem Ortsvorsteher nie in einer von der Feuerwehr sagen, ich gerade habe das Dachfenster aufgemacht, bin reingerührt, was brauchen sie alles, das. Und aus dem Kühlschrank schimmer gesehen, so viel von der Decken, war das Wasser weg. Also die hat gesagt, wie ich das gehört habe, dass da was passieren kann, die hat alles in Ruhe aufgekramt. Das zeichnet Erfahrung und die ist mit denen ruhig umgegangen, die war nicht wegen denen nervös. Ich sage, ich brauche nur eine Wäsche, fahren wir. Die hat alles aufgeschrieben gehabt, alles, die hat die Fotos, alles oben gehabt. Ne? Mhm. In Wirklichkeit hat jeder die Zeit gehabt, nur hat keiner geglaubt, dass er dann bricht. Ne? War unter der traurigen Situation eine lustige.
Ja, na, für mich war bestimmt das Schönste, ist das Vertrauen, dass man da aufbauen hat können. Ja, also, dass dann die Leute mit dir am Daumen gingen, dass die Leute mit dir mitgingen, dass da Vertrauen von den Feuerwehrkräften da war, dass man Dinge gemeinsam tut. Die Freundschaften, die entstanden sind, die Kameradschaften, die entstanden sind, das ist das, was ich aus dem Einsatz mitgenommen habe.
Georg Schicker und Robert Meißl, Dankeschön, dass wir gemeinsam diese 20 Jahre Revue passieren haben lassen. Dankeschön.
Bitte gerne.
Jetzt sind wir noch mal jung geworden.
Ja. Ich hoffe, dass es nicht mehr kommt.
Und wir sprechen ja gerne noch weiter. In der nächsten Blaulichthelden-Podcast-Folge, da geht es darum, was sich hier in der Region in diesen 20 Jahren eigentlich verändert hat. Wie sieht der Damm heute aus und wie würde ein vielleicht neuer Einsatz hier in der Region heute ablaufen? Was hat sich da menschlich getan, auch in der Ausrüstung und natürlich in der Infrastruktur? Diese 2 Jahrzehnte nach der Katastrophe, die lassen wir Revue passieren in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert Blaulichthelden ganz einfach in eurer Lieblings-Podcast-App, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Einfach auf Abonnieren klicken, völlig kostenlos, die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Oder ganz einfach den Newsletter bestellen unter blaulichthelden.at/newsletter, dann seid ihr beim nächsten Mal ganz sicher wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, servus und gut wär's.